Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir zurückblicken, aber auch nach vorne. Auf den Tag genau 10 Jahre sind die islamistischen Terrorattentate von Paris her. Heute wurde dort der Opfer gedacht. Und nicht nur dort. Am Schauspiel Köln kam das Stück Vitraise, die Terroranschläge von Paris von Emmanuel Carrère zur Uraufführung. Und noch ein Blick zurück, der ukrainische Regisseur Stas Zürkow bringt Sascha Stanischets Roman Herkunft im Berliner Ensemble auf die Bühne. Stichwort Bühne, gleich 2 Städte dürfen sich auf neue Opernhäuser freuen. Sowohl in Hamburg als auch in Düsseldorf wurden heute die Architektenwettbewerbe entschieden. In beiden Städten gehen namhafte skandinavische Büros ans Werk.
Für die Musikstadt Hamburg ist das auf jeden Fall ein Moment, der richtig Lust auf Zukunft macht. Und ehrlicherweise ist das etwas, was wir, glaube ich, gut gebrauchen können in diesen Tagen, dass wir etwas haben, worauf man sich, wenn man in die Zukunft der kulturellen Entwicklung guckt, auch freuen kann.
Sagt Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Wir schauen uns die Entwürfe in dieser Fazitausgabe näher an. Die Terroranschläge von Paris 2015 sind kaum in wenige Sätze zu packen. Auch Zahlen und Einordnungen wie zweitschwerster Terrorangriff in Europa seit 1945 kommen den Folgen für Opferangehörige und eine ganze Stadt nicht nahe. Nach den Attentaten, es waren ja zeitlich minutiös geplante Aktionen, war die französische Gesellschaft zunächst im Schock und dann tief erschüttert. Der heutige Tag, exakt 10 Jahre danach, stand ganz im Gedenken an die Ereignisse von damals. Unsere Korrespondentin in Paris, Christiane Kess, hat die offizielle Feier im Rathaus mitverfolgt am Abend. Aufgetreten ist da Christiane, ja auch Präsident Emmanuel Macron. Was hat er gesagt? Wie hat er sich gezeigt?
Also er ist zu Beginn der Rede sehr stark eingegangen auf das Leid der Überlebenden und der Angehörigen der Opfer. Von denen waren auch sehr viele vor Ort. Und Macron hat, wie ich finde, sehr plastisch Bezug darauf genommen. Er hat zum Beispiel gesagt, es gab Tage für sie, die unmöglich waren, weil das geringste Geräusch oder der geringste Geruch alles wieder aufleben hat lassen von diesem Terrorabend. Er hat erinnert an den Schrecken, an die Angst, wie die Erinnerung auch an die Leichen der Attentate oder die Telefone am Boden, die immer wieder ins Leere geklingelt haben. Das ist übrigens eine Szene, die die Rettungskräfte, vor allem die in der Konzerthalle Bataclan waren, immer wieder beschrieben haben. Ja, und Macron hat natürlich auch die Trauer der Eltern, Partner oder Kinder der Opfer angesprochen. Er ist eingegangen auf die Polizisten, die an dem Abend im Einsatz waren, oder auf die Leute, die einfach nur ihre Wohnungstür geöffnet haben, um den Opfern auf der Straße zu helfen, mitzuversorgen. Ja, die Einigkeit und die Solidarität von damals, die standen auch im Mittelpunkt seiner Rede, und er hat zu den Anwesenden gesagt:
Les terroristes ont trouvé beaucoup plus courageux que.
Die Terroristen sind auf viel mutigere als sie selbst gestoßen. Paris hat durchgehalten, sie haben durchgehalten. Frankreich und die Republik haben durchgehalten. In dieser Notlage, durch Brüderlichkeit, durch das Recht, durch die Wahrheit und die Liebe zum Leben. Wir haben durchgehalten und jeder hat dabei seine Rolle gespielt.
Et chacun y a joué son rôle.
Ja, und er hat nochmal betont, dass die Terroristen es auf die Freiheit abgesehen hatten und dass sie deshalb explizit Paris und Orte, die für ein freies Leben stehen, ausgesucht haben.
Wie ist denn Paris, überhaupt ganz Frankreich, mit diesem 10. Jahrestag der Attentate umgegangen? Es gab ja auch im Vorfeld schon unzählige Veranstaltungen.
Ja, es gab die ganze Woche ganz unterschiedliche Veranstaltungen. Also da waren Ausstellungen dabei, Theateraufführungen. Es gab auch ein sogenanntes Freiheitsrennen vorbei an den Orten der Attentate. Aber das zentrale Gedenken war heute Abend diese Feier, die im Garten des 13. November 2015 stattgefunden hat, am Pariser Rathaus. Das ist ein Gedenkort, der jetzt neu eingeweiht worden ist. Und das war schon eine ganz besondere Zeremonie, die man da gesehen hat, gestaltet von Thierry Reboul. Man erinnert sich vielleicht noch, er hat auch die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele mitgestaltet. Und da war schon klar, das wird wirklich was Besonderes. Dieser Gedenkgarten, der war dann ganz in blaues Licht getaucht. Die Organistin Anne Shirley hat immer wieder gespielt. Es wurde ein Bild der Marianne, also der französischen Nationalfigur, in diesem Garten projiziert. Und aus den Augen der Marianne liefen dann eine rote und eine blaue Träne, also auch in den Nationalfarben. Es gab verschiedene künstlerische Einlagen zwischen den Ansprachen und dem Verlesen der Namen der Opfer. Für mich persönlich hat besonders rausgestochen der Chor der Überlebenden und der Angehörigen der Opfer, also eigentlich ein Laienchor, aber der unheimlich mitreißend aufgetreten ist und der dann auch sehr fulminant diese Zeremonie beendet hat, während um den Eiffelturm mit Leuchtdrohnen das Friedenszeichen in den Himmel gemalt wurde. Also wirklich etwas sehr Spezielles heute Abend. Aber wie gesagt, es gab schon die ganze Zeit einige Veranstaltungen rund um dieses Gedenken, unter anderem auch Fotoausstellungen in den Straßen von Paris.
Und eine dieser Fotoausstellungen wurde ja auch von einem Museum ausgerichtet, das es noch gar nicht gibt, das Musée Mémorial de Terrorisme. Was hat es denn damit auf sich? Soll es ein Museum werden?
Ja, das soll ein Museum werden tatsächlich und nicht nur um den Terror des 13. November herum, sondern das ist viel weiter gefasst. Dieses Museum wird die Geschichte der Terroranschläge seit den 60er Jahren beleuchten und zwar auch in einem internationalen Rahmen, obwohl der Fokus eher auf Frankreich liegen wird. Und diese Fotoausstellung, die man derzeit noch am Pariser Rathaus sehen kann, da sind schon mal Bilder ausgestellt der rund 3000 Ausstellungsstücke, die man schon gesammelt hat für dieses Museum, um zwei Beispiele zu nennen, ein Foto der Olympischen Flamme vor der Konzerthalle Bataclan, die getragen wird von Vorsitzenden zweier Opfervereinigungen. Es wird zu sehen sein in diesem Museum eine unfertige Gitarre eines Instrumentenbauers, der bei den Attentaten im Bataclan ums Leben gekommen ist.
Es kam nach den Terroranschlägen vom 13. November zu einem sogenannten Jahrhundertprozess, in dem die Attentäter zur Verantwortung gezogen wurden, in einem eigens gebauten Gerichtssaal. Es wurden dann ja auch vor 3 Jahren die Urteile gesprochen. Was würdest du sagen, wie wichtig war dieser Prozess für die kollektive und auch für die persönliche Aufarbeitung?
Der Prozess war ganz entscheidend. Also es war, wie gerade beschrieben, ja tatsächlich ein Megaprozess mit 20 Angeklagten, fast 2000 Nebenklägern und dann dieses Urteil am Ende gegen den Hauptangeklagten vor allem und den einzigen Überlebenden des Terrorkommandos, Salah Abdeslam. Er hat die Höchststrafe bekommen, lebenslange Haft. Und da ging wirklich so etwas wie ein Aufatmen durch die französische Gesellschaft. Die Betroffenen haben gesagt, sie können jetzt ein Kapitel schließen. Ich habe vor kurzem mit einem Überlebenden des Bataclan gesprochen. Olivier Laplot heißt er, ist Vizevorsitzender der Opfervereinigung Life for Paris. Und er war oft bei diesem Prozess. Er hat ausgesagt und hat gesagt, das hat ihm so geholfen, diese Terroranschläge, die er mit seiner Frau im Bataclan erlebt hat. Er war in einer Loge versteckt mit seiner Frau, bis die Polizei sie dann befreit hat. Sie mussten durch den Konzertsaal mit 90 Ermordeten nach draußen laufen. Und alles, was in diesem Prozess gesagt wurde, hat ihm geholfen. Er fand es besonders gut, dass so viel Platz war für die Nebenkläger, dass die Zeit hatten, ein Bild ihres Zustands damals zu zeichnen. Vor allem für diejenigen, die nicht so viel Unterstützung von Freunden und Familie bekommen haben. Die konnten ein bisschen aus ihrer Isolation raus. Wir hören mal, was Olivier Laplot gesagt hat. Dieser Prozess hat vielen sehr gut getan. Man spricht oft von der Familie des 13. Novembers. Das hat sich auf sehr schöne Weise bei diesem Prozess gezeigt. Es gab so viel Solidarität während der Anhörungen. Ich persönlich habe dadurch verstanden, was mir und meiner Frau passiert ist, als wir uns 2,5 Stunden in einer Loge des Bataclan verstecken mussten. Ohne zu wissen, was draußen passiert, wie viele Terroristen im Konzertsaal waren oder wie sie ausgerüstet waren. Durch den Prozess konnten wir das Puzzle dieses Abends zusammensetzen und auch begreifen, wer die Toten waren, die wir in dem Saal sahen, als wir evakuiert wurden. Ja, und deren Familien und Angehörige hat er dann auch bei dem Prozess kennengelernt und er hat gesagt, das hat ihm enorm geholfen bei der Verarbeitung.
Vielleicht erinnern sich einige noch an die Worte eines anderen Journalisten, der seine Frau verloren hat bei diesen Attentaten. Sie wurde getötet und der hat einen Text damals geschrieben, meinen Hass bekommt ihr nicht. Dieser Text, der ging ja viral. Es gab auch einen Spielfilm. Ist das die Haltung, Christiane, in Frankreich? Unseren Hass bekommt ihr nicht? Also, oder anders gefragt, wie ist die Nation aus diesem Ereignis herausgekommen?
Also dieser Satz oder diese Haltung, der trifft es schon ganz gut, so wie ich das hier beobachte. Das hat man heute Abend auch nochmal gesehen. Das letzte Lied dieser zentralen Gedenkzeremonie wurde eben von diesem Chor aus Überlebenden gesungen, auf Englisch. Aber wenn man es auf Deutsch übersetzt, war ein zentraler Satz da: Meine Liebe ist stärker als dein Hass es jemals sein wird. Und das korrespondiert ja auch ganz gut mit dem Bild, das man heute bekommt, wenn man durch die Pariser Innenstadt läuft, wo die Cafés und die Bars voll sind, die Konzerte wieder voll sind. Also da scheint es so, als wäre ja nichts mehr übrig von dieser Angst von damals. Das stimmt nicht ganz. Es hat viele Veränderungen gegeben, auch im Stadtbild. Die bewaffneten Soldaten, die hier patrouillieren, die Hinweisschilder an den öffentlichen Gebäuden, dass man wachsam sein muss, die Taschenkontrollen bei jedem Museumsbesuch und so weiter. Daran hat man sich auch ein Stück weit gewöhnt. Die terroristische Bedrohung ist ja auch nicht vorbei, das muss man natürlich auch dazu sagen. Wir hatten immer wieder diese Attentate durch Einzeltäter, aber das ist nun mal nicht spezifisch für Frankreich, sondern das gibt es eben auch in anderen Ländern, genauso wie in Deutschland.
Christiane Kess aus Paris über das Gedenken an die Attentate vom Bataclan vor 10 Jahren. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Und wir schalten nach Köln, wo am Schauspiel heute ebenfalls im Gedenken an die Terroranschläge von Paris ein Stück uraufgeführt wurde. Vendredi 13 nach Freitag, dem 13. November 2015. Unter diesem Kürzel lief 6 Jahre später das Gerichtsverfahren gegen die Attentäter, über das wir eben schon kurz gesprochen haben. Damals war ein prominenter Zeitzeuge vor Ort in der extra dafür gebauten Holzkiste, nämlich der Schriftsteller Emmanuel Carrère.
Das Justizgebäude während des V13 zu betreten, muss man sich so vorstellen, als würde man ein Flugzeug nehmen wollen. Da gibt es diese Sicherheitsschleusen, da legt man seinen Ausweis und seinen Besucherausweis vor, geht durch die Lichtschranken und leert seine Tasche und seine Hosentaschen aus. Und wenn man eine Flasche Wasser dabei hat, dann trinkt man einen Schluck daraus, um zu beweisen, dass es kein TATP ist. Eine hochexplosive Mischung, die die Dschihadisten Satans Mutter nennen.
Ja, Carrère hat den Prozessverlauf damals für die Wochenzeitung Le Nouvel Obe protokolliert. Und dieses Protokoll hat der Regisseur Stefan Kimmich nun zur Grundlage eines seines gleichnamigen Stücks gemacht. Für uns mit dabei heute Abend war Björn Heyer. Hallo nach Köln.
Guten Abend.
Wie hat denn Stefan Kimmich diesen Text in eine dramatische Form gebracht?
Kimmich wählt im Prinzip einen, ich würde mal sagen, polyperspektivischen Zugang. Es ist ein Prozess, der aus unterschiedlichen Blickwinkeln geschildert wird. Zunächst aus dem Blickwinkel der Angeklagten, der Opfer, dann des Gerichts. Das heißt, wir erfahren am Anfang vor allem etwas über die Hintergründe der Attentäter, die ihre Tat wiederum als Reaktion auf, das ist ein Zitat, den Staatsterrorismus Frankreichs gesehen haben. Also es wird geschildert, der Familienhintergrund von einem, die Familie ist gefoltert worden unter Assad und Frankreich wird als Beteiligte bei diesen militärischen Einsätzen im Nahen Osten quasi in die Mitschuld gezogen. Dann gibt es natürlich eine ganz breite Sicht auf die Opfer und das sind sehr erschütternde Geschichten, die von denen da berichtet wird. Eine Mutter erhält den Anruf, dass die Tochter gestorben ist und sie beschreibt es so, als wenn sie in einen Schacht fiele und auf einmal nicht mehr mit der Welt verbunden sei, mit der sie zuvor Mitgefühl hatte. Eine andere Frau beschreibt, wie ihr 3 Kugeln in den Arm geschossen worden sind und sie eigentlich nur überlebt hat, weil ihr Bruder sich auf sie geworfen hat. Also sehr bewegende Momente und der Abend lebt von der puren naturalistischen Macht des Realen, kann man sagen.
Gibt es einen speziellen Fokus, den Carrère gewählt hat und den auch oder einen anderen, den Stefan Kimmich jetzt wählt?
Also ich würde sagen, bei Kimmich ist es ein Stück weit ambivalenter, es ist etwas offener, es ist etwas weiter, weil er nämlich die Rede auf 2 Figuren aufteilt, 2 unglaublich starke Darsteller, die sie diesen Abend tragen, nämlich Claude de Demo und Paul Grill, die wild reflektieren, die herumlaufen, die mit sich ringen, die verzweifeln, staunen und immer wieder ganz zentrale philosophische Fragen aufwerfen, nämlich wie kann die zivilisatorische Decke der Humanität eigentlich derart zerbrechen? Wie kann aus Menschen, die auch mal von ihren Eltern als kleine Kinder an der Hand in die Schule geführt wurden, wie kann aus denen Massenmördern werden, die 130 Menschen hinrichten? Das Urteil wird philosophisch hinterfragt und das Ganze aber aus einer, ich würde sagen, aus einer klaren Distanz heraus. Also die Figuren sind selten diejenigen, die sich absolut in eine Rolle hineinbegeben oder damit identifizieren. Sie beschreiben alles aus einem Standpunkt des Beobachtens heraus. Es gibt nur ganz wenige ausgewählte Momente, würde ich sagen, wo sie das brechen. Und der stärkste ist, als Claude de Demo in die Perspektive einer 27-jährigen Architektin eindringt und sie beschreibt, wie im Schusswechsel ihr Geliebter hinter ihr stirbt, wie sie das merkt. Und sie schreibt, plötzlich spürte ich hinter mir den Tod und alles zerbricht. Sie wird ganz viele Operationen überstehen müssen, aber sie bleibt einsam, sie bleibt eine Verlorene. Und ja, ich muss sagen, da sind mir fast Tränen gekommen bei diesem Monolog, der auch noch in der Kamera aufgenommen wird, in der Nahaufnahme. Wir sehen also das Gesicht der Schauspielerin. Das ist ein Moment allerhöchster Intimität.
So hört sich das an. Wie sieht denn das Bühnenbild aus? Ist es dann im Prinzip auch eine, weil Sie von Naturalismus gesprochen haben, eine Nachbildung dieses containerartigen Holzbaus, also dieses temporären Gerichtssaals?
Genau, das könnte man schon sagen. Es ist also eine sehr reduktionistische Anordnung. Wir schauen nicht so konfrontativ auf die Bühne, hier die Zuschauer, da die Darsteller und Darstellerin, sondern es ist quasi wie ein Plenum. Also wir haben quasi links und rechts der Bühne Sitzplätze. In der Mitte stehen diese beiden Protagonistinnen und wir sind quasi auch in der Position von Carrea. Also wir sind die Beteiligten, die Beobachter des Prozesses. Ansonsten gibt es kaum Effekte. Es gibt kaum Musik. Es wird ganz auf das Wort und die Schauspielerei gesetzt. Nur einen Aspekt will ich noch mal herausgreifen, weil er immer wieder vorkommt. Wir sehen im Hintergrund auf einer großen Wand immer wieder den Gerichtssaal und auch andere Tatorte projiziert. Vor allem der Gerichtssaal, er verläuft vor unseren Augen. Das ist natürlich eine schöne oder eine klare Botschaft, die zeigt, dieser Prozess, er kann die Erlösungserwartungen eigentlich gar nicht erfüllen. Er kann keine Heilung bringen. Er ist ein Geschehen, das Erinnerung schafft, aber er kann die Wunden und die Nähte sozusagen nicht wieder zusammenbringen. Das fand ich ein sehr überzeugendes Bild. Eines von wenigen, aber das sehr gut greift.
Mhm. Das hört sich so an, als ob überhaupt der ganze Abend recht überzeugend gewesen wäre.
Doch, das muss ich schon sagen. Mich hat das sehr mitgenommen, es hat mich sehr bewegt und es hat einfach nochmal diese Drastik vor Augen geführt, was da wirklich vor 10 Jahren passiert ist und was das auch für einen Einschnitt für das Land, für Europa, für unser Zusammenleben war. Und es fügt sich auch ein bisschen in eine aktuelle Tradition ein. Also ich beobachte so eine Konjunktur auch des dokumentarischen Theaters wieder, gerade auch von Gerichtsstücken. Und ich denke, der Sinn dahinter ist Aufklärung in Zeiten von Geschichtsrevanchismus, von Fake News. Es geht wieder um die Suche nach Wahrheit und die wird auf der Bühne nicht proklamiert, nicht im Sinne, wir haben die große absolute Wahrheit, sondern sie wird beleuchtet von unterschiedlichen Seiten und das ist eigentlich das neue Theater einer zeitgemäßen Aufklärung, würde ich sagen.
Unser Kritiker Björn Heyer über W13 oder Vendredi 13, die Terroranschläge von Paris, ein Stück nach dem Text von Emmanuel Carrère am Schauspiel Köln und die nächste Vorstellung, die ist am Sonntag. Ja, man könnte fast von einer kleinen Sensation sprechen, wenn man nur an die Elbphilharmonie denkt, diesen Bau, über den sich längst alle freuen, der aber einen doch teilweise dramatischen Bauverlauf hatte, was die explodierenden Kosten betraf. Langer Vorspann, Hamburg leistet sich jetzt noch so ein Ding. Ob das neue Opernhaus ebenso teuer wird, das soll natürlich nicht passieren. Aber heute wurde der Sieger des Architektenwettbewerbs bekannt gegeben. Und das ist der dänische Star-Architekt Bjarke Ingels. Und damit nicht genug. Noch ein Opernhaus soll neu gebaut werden. Auch da wurde ein Architektenwettbewerb heute entschieden, nämlich für die Stadt Düsseldorf. Und diesen Wettbewerb hat das Architekturbüro Snöhetter gewonnen, ebenfalls ein Büro, das für spektakuläre Kulturbauten steht, wobei man natürlich immer fragen muss, brauchen wir diese Neubauten überhaupt? Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist am Telefon. Nikolaus, die Frage nach der Notwendigkeit stellen wir mal kurz etwas nach hinten. Gab es das denn überhaupt schon mal so zwei große Entscheidungen an einem Tag?
Also sagen wir so, ich erinnere mich nicht, das jemals in der Literatur gelesen zu haben. Und dabei ist das Instrument Wettbewerb ja auch schon seit 1868 fest etabliert. Aber man darf auch nicht ganz vergessen, hier dreht sich's um zwei der ganz großen innerdeutschen Stadtkonkurrenzen. Einmal die politische Hauptstadt des Rheinlands und auch die wirtschaftliche Hauptstadt Düsseldorf hier. Und dann eben die größte deutsche Hafenstadt. Und beide suchen ganz heftig nach neuen Identitäten. Und beide setzen dabei offensichtlich auch ganz heftig auf Kultur.
In Hamburg wird das ein privat finanzierter Bau sein. Die Baukosten oder die Hauptkosten, die kommen von der Kühne Stiftung mit dem Milliardär Klaus-Michael Kühne. Jetzt mal zu diesem Siegerentwurf von Bjarke Ingels. In der Visualisierung sieht das ja riesig aus, aber auch sehr grün.
Naja, Bjarke Ingels nennt sich ja nicht umsonst BIG, also B-I-G, also Bjarke Ingels Group. Und das ist schon ein bisschen Programm. Es ist ein Riesenentwurf. Die haben gleich den ganzen Städtebau mit integriert in die neue Oper, in den Entwurf für die neue Oper. Das ist so ein im Kern wahrscheinlich ziemlich kreisrunder Bau, um den dann herum ganz lange und schlanke und sehr gewählte, begrünte Wandelgänge gehen. Also ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, mein Gott, welche Mengen von Islandmoos müssen dafür das Modell hier gehalten haben. Sein, ja. Aber das reicht dann gleich bis runter zur Elbe. Da fragt man sich natürlich sofort, hallo, die Elbe hat ab und zu mal Hochwasser. Also insofern, da gibt es eine Menge Elemente, die sind einfach sehr spannend, sehr grün. Von oben sieht das Ganze aus wie die Spitze eines Kreuzfahrtschiffs. Macht in Hamburg ja durchaus seinen Sinn und steht auch für Offenheit und für Heiterkeit. Macht ja auch in der Oper mal durchaus Sinn und erinnert dann von der Seite doch sehr an die ersten Entwürfe für die Berliner Kongresshalle von 1957 oder den Rostocker Teepot. Oder an so diese ganzen utopischen, dahingeworfenen langen Schlangen der 2010er Jahre. Also genau so eine Star-Architektur, wie Sie mir sie eigentlich echt nicht mehr sehen können. Aber ich muss zugeben, auf diesen Zeichnungen ist das super elegant und super schick.
Und so ein bisschen Utopie schadet ja auch nicht. Wie ist denn das innen?
Ja, das ist mal so richtig konservativ und das muss ich sagen, ist auch wirklich eine Enttäuschung. Gerade im Vergleich zur bisherigen Hamburger Oper aus den 1950er Jahren, die ja ganz toll ist, weil man nämlich überall die gleiche gute Sicht hat und auch fast überall die gleiche gute Akustik. Während hier Bjarke Ingels schlägt allen Ernstes vor, eine Oper wie aus dem 18. Jahrhundert zu bauen. Also mit ganz langen Rangsystemen und Sitzplätzen, die direkt vor der Oper, vor der Bühne sitzen, wo man also garantiert schlecht sieht und hört. Also hören wahrscheinlich, das können Akustiker lösen, aber sehen wird man auf jeden Fall schlecht. Und da muss man sagen, ja, da gucken wir mal kurz nach Kopenhagen. Und in Kopenhagen hat eben der Big Spender dort, nämlich der beste Konkurrent von Herrn Kühne, der ja in Hamburg finanzieren will, der hat sich dort eben eine ähnlich konservative Oper bauen lassen. Mhm. Also da gab es offensichtlich doch auch Verbindungslinien nach Norden.
Veranschlagt sind 330 Millionen Euro Baukosten. Das kommt mir jetzt fast schon ein bisschen wenig vor für das, was man da sieht. Aber ist ja auch eigentlich egal, wenn es privat bezahlt wird, sage ich jetzt mal etwas flapsig.
Nein, ja, ist nicht ganz egal, weil die Stadt Hamburg muss ja ganz heftig mit in die Sache einsteigen. Erstens muss sie die ganze Baustelle gegen Hochwasser sichern. Sie muss überhaupt die Baustelle kostenlos zur Verfügung stellen. Also das ist ja auch ein Vermögensverlust, wenn man so will. Sie muss auch die ganze Erschließung bezahlen. Bis jetzt sind da 147 Millionen zugesichert worden für schon. Also keineswegs kostenlos. Und die 330 Millionen von Herrn Kühne, die sind berechnet auf dem Kostenstand für das Kopenhagener Opernhaus. Das ist jetzt 10 Jahre alt. Aha. 15, glaube ich sogar. Also die Baupreise sind völlig surreal. Das wird man nie für diese Summe kriegen. Wir haben Glück, wenn das für eine halbe Milliarde über die Bühne gehen kann. Eher würde ich sagen, eine Milliarde wäre nicht unrealistisch.
Wow. Jetzt aber ein Blick auf den Entwurf für Düsseldorf, gewonnen vom Osloer Büro Snøhetta. Und wer mal in Oslo war, hat vielleicht auch die Oper dort besucht von diesen Architekten, die außen zu so einer Art Rennbahn geworden ist für alles, was auf Rollen ist. Eigentlich ein toller öffentlicher Ort, Nikolaus, oder?
Ein großartiger Ort. Also vor allen Dingen, man kann sich übrigens auch einfach da hinsetzen und den Fjord genießen. Also man muss nicht unbedingt skaten, auch wenn Skaten da bestimmt sehr viel Spaß macht. Aber genau so einen öffentlichen Ort will Düsseldorf offensichtlich auch haben. Snøhetta plant also drei ganz große, kraftvolle Baukörper mitten in die Stadt. Eine ganz große Kreuzung auch. Also wirklich mitten im Leben der Stadt mit großen Schaufensterfassaden, die in das Foyer hineingucken lassen. Und dann sonst sogar ganz schmale Schlitzbänder. Das sieht so fast aus wie so ein alter Computerausdruck. Und das ist alles klar, das ist ein ganz Riesenbau, der da geplant wird. Aber man darf immer nicht vergessen, Opern sind eben auch Riesenmaschinen. Und der Saal innen wird so ganz romantisch dunkelblau verhüllt. Das ist noch nicht so ganz klar, wie das wirklich wird. Aber interessanterweise kein Saal mit Rängen, die bis ganz vorne an die Bühne gehen.
Ja, so und jetzt mal zur Anfangsfrage. Warum wird denn überhaupt neu gebaut und nicht der Altbau saniert?
Na, letztlich deswegen in Hamburg aus einem ganz simplen Grund, weil sie das Geld haben und weil es den Big Spender gibt, der das eben ausgeben will. Ansonsten würden Hamburger Kaufleute mit Sicherheit solch ein Projekt nicht angehen. Das ist das eine. Und in Düsseldorf geht es tatsächlich um einen Neuanfang. Die haben das alte Opernhaus auch mit einer sehr, sehr alten Mechanik. Und das ist nach dem Krieg nur notdürftig wieder aufgebaut worden, auch baulich nicht mehr besonders gut instand. Zudem von Architekten, die super eng an der Nazi-Architektur dran waren. Also insofern, hier will man wirklich den großen Schnitt. Ob das besonders sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage, weil wir dürfen in beiden Fällen nicht vergessen, es gibt Opernhäuser, die könnte man sanieren und wir befinden uns in so etwas wie dem Klimawandel. Das heißt, eigentlich ist einfach mal völliger Neubau solcher riesigen Gebäude sehr, sehr vorsichtig anzugucken und wirklich auch kritisch zu debattieren. Aber ich bin ziemlich sicher, das kommt jetzt auch in die Gänge.
Nikolaus Bernau über die Wettbewerbsentscheide für die neuen Opernhäuser in Hamburg und Düsseldorf. In einigen Jahren wissen wir dann, wie es geworden ist. Bis dahin gibt es, wie du schon gesagt hast, sicher noch sehr, sehr viele Diskussionen. Vielen Dank.
War eine Freude.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Dutzende britische Künstler, darunter Weltstars wie Radiohead, Dua Lipa und Coldplay, fordern Obergrenzen beim Weiterverkauf von Konzerttickets. Mit einem offenen Brief erhöhen sie den Druck auf Premierminister Keir Starmer, der versprochen hatte, gegen Webseiten vorzugehen, die Musikfans ausbeuten. Das berichtet die Zeitung The Guardian. Gemeint sind Zweitmarktplattformen wie Viagogo und StubHub, auf denen die Preise für besonders begehrte Events auf tausende Euro steigen können. Die britische Regierung berät derzeit über eine Obergrenze von bis zu 30% des ursprünglichen Preises. Insgesamt unterzeichneten 38 Musikschaffende den Brief an Starmer. Der Liedermacher und DDR-Dissident Wolf Biermann ist in den Orden Pour le Mérite aufgenommen worden. Die Mitgliedschaft gilt als eine der höchsten Ehrungen für Künstler und Wissenschaftler, die in Deutschland vergeben werden. Der steht unter der Schirmherrschaft des jeweils amtierenden Bundespräsidenten. Neben dem 88-jährigen Biermann wurden auch der Theologe Christoph Markschies und die Meeresbiologin Antje Boetius aufgenommen. Mit den drei Neuzugängen gehören dem Orden nun 36 inländische und 37 ausländische Mitglieder an, darunter etwa der Regisseur Wim Wenders und der Philosoph Jürgen Habermas. Die Verwendung von künstlicher Intelligenz ist in Hollywood umstritten. Im Guardian erklärte US-Schauspieler Morgan Freeman, dass seine Anwälte wegen unerlaubter Nutzung seiner Stimme sehr beschäftigt seien. Nun haben sich jedoch seine Kollegen Matthew McConaughey und Michael Caine dazu entschlossen, mit dem KI-Unternehmen 11 Labs zusammenzuarbeiten. McConaughey plant demnach, seine Newsletter Lyrics of Livin' mit seiner KI-Stimme auf Spanisch übersetzen zu lassen. Er wolle damit noch mehr Menschen erreichen. Auch der Brite Michael Caine erklärte, dass das Unternehmen KI nicht dazu nutze, Menschen zu ersetzen, sondern sie zu feiern und Stimmen zu verstärken. Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal ist nach seiner Freilassung am Abend in Berlin eingetroffen. Auf Bitten von Bundespräsident Steinmeier hat der algerische Staatschef Tebboune den 81-Jährigen gestern begnadigt. Sansal war vor einem Jahr festgenommen worden, weil er die Ansicht vertreten hatte, dass die marokkanischen Staatsgrenzen während der französischen Kolonialzeit zugunsten Algeriens verschoben worden seien. Die Sprecherin des Pen Berlin, Thea Dorn, zeigte sich im Deutschlandfunk Kultur erfreut über die Freilassung.
Wir alle kennen die Redewendung, dass man Gnade vor Recht ergehen lässt. Und natürlich wäre es in diesem Fall viel angemessener gewesen, Recht vor Gnade ergehen zu lassen und Boualem Sansal von diesen abstrusen Vorwürfen eigentlich freisprechen müssen. Aber da das angesichts der real existierenden Machtverhältnisse in Algerien offenbar nicht zu haben ist, muss man sagen, Immerhin ist ein kranker, mutiger, nicht mehr ganz junger Mann auf diese Weise freigekommen. Aber selbstverständlich hat es einen bitteren Beigeschmack.
Die Schriftstellerin und Penn-Berlin-Sprecherin Thea Dorn.
Das Berliner Ensemble hat gerade einen Themenschwerpunkt zum Ende des Bosnienkrieges vor 30 Jahren und in diesem Rahmen feierte heute Abend auch das Stück Herkunft Premiere nach dem preisgekrönten Roman von Sascha Stanicic, in der er von seiner Flucht aus dem ehemaligen Jugoslawien verschränkt mit den Erfahrungen in Deutschland schreibt. Leichtfüßig, humorvoll erzählt, ohne die großen Fragen nach Migration, Rassismus, auch Rechtsruck auszusparen.
Meine Geschichte beginnt in Bosnien, Herzegowina, Visegrad. Das ist mein Geburtsort. In den Tagen vor meiner Geburt regnete es ununterbrochen. Der März ist der verhassendste Monat in Visegrad. Weinerlich und gefährlich.
Ja, so hört sich Herkunft an am Berliner Ensemble, wo sich der ukrainische Regisseur Stas Tsyrkov des Stoffes angenommen hat. Für Fazit war André Mumot bei der Premiere und jetzt ist er hier im Studio. Hallo.
Hallo.
Es ist ja nicht die erste Bühnenadaption dieses gefeierten Buches von Sascha Stanicic. Eignet es sich denn besonders für die Bühne?
Naja, teils, teils würde ich sagen. Sie haben es ja schon gesagt, es ist ein fantastisches Buch, weil da so wahnsinnig viel über wichtige Themen erzählt wird auf eine ganz private, persönliche und überzeugende Weise. Und man kann aus diesem relativ langen Buch, wo wirklich viele unterschiedliche Anekdoten und Geschichten aus unterschiedlichen Zeitebenen vereint sind, sich natürlich Dinge raussuchen, die man dann sozusagen fokussiert auf die Bühne bringt. Aber die eigentliche Qualität des Buches, würde ich sagen, besteht gerade in dieser Fülle der Geschichten und auch in dem ganz sorgfältigen Nachzeichnen der Entwicklung dieses Protagonisten, also der autobiografischen Erzählerfigur. Das ist natürlich Sascha Stanicic selbst. Und das so nachzuvollziehen, wie der auch in Deutschland ankommt, wie der sich mit diesen ganzen Schwierigkeiten der Anpassung auseinanderzusetzen hat und auch eben zwischen diesen Kulturen hin und her gerissen ist, das ist in der langen Form dieses romanhaften Buches natürlich viel eindrücklicher, als das ein Theaterabend in 2 Stunden schaffen kann. Und das haben wir heute auch tatsächlich sehen müssen.
Okay, müssen. Das heißt, das ist nicht so richtig gut gelungen.
Es ist zum Teil gelungen, weil eben einzelne Aspekte ganz wunderbar auf die Bühne gebracht werden von dem Regisseur und dem fantastischen Ensemble. Ich zähle sie jetzt schon mal auf. Marina Galic, Peter Meuzen, Yannick Mühlenweg und Joyce Sana. Die machen das fantastisch, allerdings auch mit einem großen Druck im Nacken. Und das merkt man. Da muss wahnsinnig viel untergebracht werden und vor allen Dingen wahnsinnig viel Text. Da wird 2 Stunden lang unglaublich viel Text aufgesagt und das muss natürlich irgendwie theatral aufbereitet werden. Und womit ich ein Problem hatte heute Abend, war, dass da so ein theatraler Spielüberdruck angewandt wurde, damit es bloß nicht zu, ja, vielleicht zu langweilig wird, aber dadurch bekommt es zum Teil was sehr Übertriebenes, auch grotesk und Schrilles, auch die Emotion wird so auf die Spitze getrieben und das ist eben auch das Besondere an dem Roman. Der Ton des Autors ist so ganz leise, so ganz warmherzig und sehr zurückhaltend. Da werden gar nicht so die großen emotionalen Töne angeschlagen, da wird alles so ein bisschen ironisch unterspielt und das ist im Theater vielleicht einfach nicht so einfach, nicht so gut umsetzbar. Das hat zumindest heute dazu geführt, dass da sehr groß aufgespielt wurde und an einigen Stellen für mich auch deutlich zu groß.
Also das hört sich so ein bisschen an, als ob einfach Raum gefehlt hat. Aber vielleicht mal vom Raum auf den Raum.
Ja.
Wie sah es denn aus?
Es sah sehr schön aus. Die Bühne von Jan-Henrik Neidert und Lorena Diaz-Stevens, das war so eine Art Verkehrsinsel mit Buschbepflanzung und so einer Straßenlaterne, die später in die Höhe fährt und Platz macht für die Andeutung einer Aral-Tankstelle in Heidelberg, die ist ganz wichtig im Buch. Und auch so ein Wohnzimmer in Bosnien lässt sich da mit einem Vorhang plötzlich ganz wunderschön auf diese Bühne zaubern. Das ist sehr schön anzusehen und auch wie da die einzelnen Rollen angespielt werden in diesem Bühnenbild. Das funktioniert gut, das ist ein atmosphärischer, schöner Raum. Aber wie gesagt, der Roman öffnet so viel mehr. an Welt und an Realismus. Und das ist das, was der Abend irgendwie nicht so ganz hinkriegt. Es ist wunderschön. Es gibt einige hinreißende Momente, wo sich das richtig freispielt, wo es auch vielleicht nicht ganz so ernst ist, wenn es zum Beispiel um die Jugendlichen geht, die da an dieser Aral-Tankstelle sich gegenseitig ihre Lieder vorsingen und dann auch so einen etwas rüderen und sehr lustigen Umgang miteinander haben. Da spielt sich das frei. Aber wenn dann zum Beispiel in diese Familiengeschichte zurückgeschaltet wird nach Bosnien, dann wird das Dorf des Urgroßvaters besucht. Und da merkt man schon, da geben die so viel Gas, um die durch diesen Text durchzuspielen, dass das ein bisschen anstrengend wurde.
Stanišić, der behandelt die Fragen nach Identität und Heimat in seinem Buch. Jetzt haben wir ja einen ukrainischen Regisseur und da liegt natürlich irgendwie die Frage nahe, ob der da aktuelle Thematiken von Krieg auch mit reinbringt. Aber das wäre natürlich dann noch mehr. Ne?
Es wäre noch mehr und es ist auch tatsächlich gar nicht nötig, weil auch Sascha Stanišić in seinem Buch schon ständig in die Gegenwart schaltet und den Aufstieg der AfD beleuchtet oder auch eben die Neonazi-Anschläge von Rostock-Lichtenhage und Hoyerswerda zum Beispiel bewusst anspricht. Und das kommt auch in der Bühnenfassung hier zu Trage oder wird mit auf die Bühne gebracht in der Fassung von Johannes Nölting. Und es wird auch in einem Monolog des Schauspielers Peter Molzen auf die Geschichte der DDR zurückgeschaut. Das hat er sozusagen mit da hineingebracht und auch ein ganz aktueller Bezug dazu, wie stark die Umfragewerte für die AfD sind und dass da eben jetzt auch für Geflüchtete, die heute versuchen, über die EU-Außengrenzen zum Beispiel nach Deutschland zu kommen, dass die gar keine Chance mehr haben. Also dass die Geschichte der Familie Stanišić so gar nicht mehr stattfinden könnte im Augenblick, wie sie damals stattgefunden hat. Aber was man zumindest auch noch erwähnen muss, ist, dass Marina Galic, die jetzt ganz neu am Berliner Ensemble ist, tatsächlich die Rolle dieses Protagonisten durchgängig spielt. Das ist vielleicht auch eine kleine Überraschung, dass sie da so in den Mittelpunkt tritt. Sie hat ja auch Eltern selbst aus Kroatien und Bosnien und sie spielt also sozusagen den Sascha Stanišić an diesem Abend und das macht sie schon fabelhaft. Also
Wir haben sie am Anfang gehört
und das zieht sich auch durch. Die anderen tauschen manchmal so ein bisschen die Rollen. Peter Molzen spielt die Großmutter, die dement wird. Das ist eine ganz zentrale Figur, wo man aber auch merkt, das ist ganz toll besetzt mit ihm, aber es wird natürlich total artifiziell, weil diese sehr sensibel erzählte Geschichte zwischen Großmutter in Bosnien und dem Enkel ist durch diesen Theatertrick in gewisser Weise, so schön das auch gespielt ist, eben längst nicht so überzeugend wie im Buch. Und Marina Galic muss da wirklich hart kämpfen zum Teil, um da diese emotionale Intensität aufrecht zu erhalten. Und das ist beeindruckend, das ist auch schauspielerisch toll gemacht, aber es hat für mich eben doch von dem Buch und dem wunderschönen Ton des Buches, diesem zarten, sanften Ton, zum Teil viel zu weit weggeführt.
Unser Kritiker André Mumot über Herkunft nach dem Roman von Sascha Stanišić, neu inszeniert am Berliner Ensemble. Und die nächste Vorstellung, die ist am 22. November. Vielen Dank.
Sehr gern.
Die Künstlerin Annika Kaas arbeitet an der Schnittstelle von Kunst und Musik. Und das ist jetzt auch im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen und zu hören. Klang ist ihr Metier. Sie erzählt Geschichten mit den klingenden und neu montierten Fundstücken. Simone Reber hat das eingefangen.
Klaviermusik lockt zu einem abgelegenen Raum im Westflügel des Museums. Doch sobald man die graue Holztür öffnet, unterbrechen die beiden Pianistinnen ihr Spiel. Die Performance For Two to Play on One, konzipiert im Jahr 2012, macht die Ausgangsfragen im Werk von Annika Kaas hörbar. Wem gehört der öffentliche Raum, in diesem Fall der Museumsraum? Wie kann Klang die verlassenen Räume und vergangenen Zeiten zu neuem Leben erwecken? Schon als Kind hat Annika Kaas aus Radiosendungen ihre eigenen Stücke zusammengeschnitten.
Ich erinnere mich, dass ich wirklich stundenlang im Zimmer gesessen habe und Radiostücke aufgenommen habe oder Interviews. Das war für mich so ein ganz wichtiges Ritual. Und ich habe mir dann im Grunde wie so eine eigene Playlist oder ein eigenes Mixtape zusammengestellt und habe das dann eben wieder gehört.
In der vielschichtigen Schau im Hamburger Bahnhof erscheint der Klang wie eine Skulptur, die sich in die vorhandenen Räume einfügt. In drei großformatigen Videoarbeiten im Obergeschoss des Museums begibt sich die Künstlerin auf die Suche nach einer Vergangenheit, die den Takt der Gegenwart bestimmt. Als Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom beobachtete Annika Kahrs ein Orchester in dem italienischen Bergdorf Olevano Romano. Während die alten Häuser zum Verkauf stehen, übt eine Kapelle in den leeren Straßen mit Musikern und Musikerinnen in jedem Alter, von 8 bis 80. Man spürt förmlich, wie die Zeit vergeht, beim Üben wie im Leben. In dem Film Le Chant des Maisons, der Gesang der Häuser, entdeckt Annika Kahrs gemeinsam mit dem Komponisten Louis de Dierre eine historische Kirche in Lyon. Saint-Bernard wurde eigens für die Seidenweber von Lyon erbaut, die im 19. Jahrhundert wesentlich zum Wohlstand der Stadt beitrugen.
Wir sind dann in diese verlassene Kirche reingegangen, in der dann letztendlich auch meine Arbeit Le Chant des Maisons spielt. Und ich war total begeistert. Ich weiß nicht, man spürt ja auch so ein bisschen, was diese Orte sind. Und da lagen Orgelpfeifen auf dem Boden rum, da waren zerschlagene Fensterscheiben, da waren Löcher im Boden, da lag so Müll rum, aber es war wunderschön.
In den pastellfarbenen Bildern des Kameramanns Carsten Krause scheint die Vergangenheit zu verblassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Zeit verläuft im Werk von Annika Kahrs nicht linear. Im Film werden die verbogenen Orgelpfeifen wieder aufgerichtet. Eine Brassband spielt das Lied der Seidenweber, die mit der Musik gegen ihren armseligen Lohn protestierten. Für den Film Acacias Opera besucht die Künstlerin mit ihrem Team 4 Berliner Kaufhäuser, die entweder aufgegeben sind oder bald geschlossen werden.
Eigentlich sind es merkwürdige Orte, es sind sehr bekannte Orte und die changieren so zwischen Schönheit und Hässlichkeit und Alltäglichkeit. Aber das ist total interessant. Es gibt sehr viele Kaufhäuser, die von der Schließung bedroht sind. Es sind schon sehr viele Kaufhäuser auch geschlossen. Und solche Momente interessieren mich eben sehr, solche Zwischenmomente. Also wenn ein Ort etwas war und im Umbruch ist, aber noch nichts anderes sozusagen geworden ist. Also da, wo die Fragezeichen sind, da gehe ich eben gerne rein.
Die Kamera wandert durch die Räume, lässt sich von Achim, einem Verkäufer, durch die leeren Etagen führen, in denen einst stolz die Ware präsentiert wurde.
Strümpfe waren hier unten, glaube ich, neu gewesen. Damen- und Herrenstrümpfe und Kinder. Weil man hat immer so ein Sortiment gehabt, dass man die ganze Familie bedienen konnte.
Am Ende lässt die Opernsängerin Nina Goh noch einmal den alten Glanz aufleben, während im Hintergrund der Verkäufer den roten Schlussvorhang drapiert. Luxus und Untergang kreuzen sich in dieser Szene. Die Arbeiten von Annika Kahrs Schichten, Töne und Bilder verbinden Musik und Raum.
Man braucht natürlich für Klang auch Raum. Es ist ein Resonanzraum im Grunde und daher ist es erstmal ganz logisch, aber dann geht es darüber eben noch hinaus, dass man nicht nur irgendeinen Raum hat, in dem Musik stattfindet, sondern eben auch innerhalb dieser Musik den Raum auch thematisiert und stattfinden lässt. Der Raum bedingt auch den Klang und der Klang füllt diesen Raum.
Erinnern und Erleben, Verfall und Wiederaufbau, Töne und Stille fügen sich in dieser schwebenden Ausstellung zu einem widersprüchlichen Gefühl für das Jetzt.
Annika Kahrs Offscore im Hamburger Bahnhof bis 3. Mai 2026. Und in der Kulturpresseschau geht es heute ums Kämpfen, um Waffen, um Krieg. Arno Orzesek.
Falls Sie noch recht jung und männlich sind, dürfte Sie die Handreichung fürs künftige Kanonenfutter in der Tageszeitung interessieren. Hintergrund? Die Fraktionsspitzen von Union und SPD haben sich offenbar auf die Musterung jeweils aller jungen Männer eines Jahrgangs geeinigt, beginnend mit Geburtsjahr 2008. Natürlich in der Hoffnung, dass viele bereit und geeignet sind zum Dienst mit der Waffe. Die Handreichung der Taz allerdings erklärt boshafterweise, wie man es schafft, gleich bei der Musterung ausgemustert zu werden. Gerion Asmuth empfiehlt etwa Waffengeilheit. Klingt seltsam, aber gerade wer bei der Musterung drängend fragt, ab wann er eine Waffe bekommt, wird laut Insidern schnell mal ausgemustert. Und ein Nazi-Image kann auch helfen, glaubt Asmuth. Für viele überraschend, die Bundeswehr hat kein Interesse daran, von Extremrechten unterwandert zu werden. Wer bei der Musterung Wehrmachtsbegeisterung oder Ähnliches äußert, könnte also ein »Nazis raus« zu hören bekommen. Wenn das aber nicht klappt, hängt man am Ende mit Nazis in der Kaserne, die sich bei der Musterung als Musterbürger präsentierten. aus der Handreichung fürs künftige Kanonenfutter in der Taz. Unterdessen titelt die Süddeutsche Zeitung: So sieht der Krieg aus. Katharina Erschoff berichtet vom Besuch eines kleinen Antikriegsmuseums in Berlin-Moabit. Es wurde an anderer Stelle 1925 von dem Pazifisten Ernst Friedrich gegründet, von den Nazis zerstört, nach Belgien verbracht, auch dort verboten und 1982 von Friedrichs Enkel Tommy Spree, heute 85 Jahre alt, in einer Ladenwohnung wiedereröffnet. Aber ausgerechnet hier geraten heute sogar überzeugte Kriegsgegner ins Grübeln, unterstreicht die SZ-Autorin Erschoff. Ein Mitarbeiter des Museums erklärt, die Ukraine gibt mir die größten Rätsel auf, wie ich mich als Pazifist zu diesem Krieg verhalten soll. Angesichts des offensichtlichen Unrechts könne er sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, das Land solle sich ergeben und dem Blutvergießen ein Ende setzen. Welches eine denkbare pazifistische Position wäre? Das Recht auf Selbstverteidigung zu bejahen, ist für Pazifisten nicht selbstverständlich. Schließlich müsste man sich dann eingestehen, dass das Töten von Menschen im Notfall legitim sein könnte. Katharina Erschoff in der SZ. Wir bleiben beim Thema. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung denkt Thomas Thiel über Europa als Spielball der Weltmächte nach. Thiel erwähnt Jürgen Habermas, der geschrieben hat, nach dem Verlust des US-amerikanischen Schutzschildes könne sich Europa nur noch mit kollektiver militärischer Handlungsfähigkeit in der Welt behaupten. Es fehlt nicht am Potenzial, unterstreicht Thiel. Die Mitglieder der Europäischen Union haben zusammengenommen die zweithöchsten Militärausgaben der Welt, was sich aber nicht in militärischer Stärke ausdrückt, weil es sich auf 27 Armeen mit 27 Beschaffungssystemen verteilt. Eine gemeinsame Verteidigungspolitik wird durch die Doppelstruktur mit der NATO erschwert. Außerdem haben die EU-Staaten ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man sich militärisch von den Vereinigten Staaten lösen sollte. Der Aufbau gemeinsamer Streitkräfte bleibt vor diesem Hintergrund ein Phantombild. Thomas Thiel in der FAZ. Wie man vom Krieg berichtet, darum geht es in dem Interview der Frankfurter Rundschau mit der Kriegsreporterin Sophie Meyer. Meyer will ausdrücklich Empathie erwecken, während in vielen Redaktionen professionelle Distanz empfohlen wird. Und darum möchte Elias Feroz von Meyer wissen, wie sie mit der Spannung umgeht. Für mich gibt es im Journalismus eine klare Leitlinie. Ich nenne sie menschenrechtsbasierten Journalismus. Wenn ich als Mensch, ob privat oder als Journalistin, für Menschenrechte, Menschenwürde und Empathie eintrete, dann ist das kein Aktivismus, sondern schlicht Menschsein. Der Vorwurf des Aktivismus dient oft nur der Delegitimierung. Journalist, Doppelpunkt:innen, müssen auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam machen. Und es ist völlig legitim, dabei mit den Betroffenen mitzufühlen. Wer nichts mehr empfindet, läuft Gefahr, zynisch zu werden. Sophie Meyer in der FR. Soweit unsere heutige Spezialausgabe rund um den Krieg. Aber seien Sie sich ganz sicher, beim nächsten Mal wählen wir andere Themen. Warum wir das überhaupt betonen? Weil wir die Warnung einer SZ-Überschrift ernst nehmen. Sie lautet: Ungewissheit ist für das Gehirn das Allerschlimmste.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Otzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und Ihnen noch eine angenehme Nacht.